Integration und Menschenrechte. LoRa-Thementag am 10. Dezember. Der 10. Dezember ist der internationale Tag der Menschenrechte. Radio LoRa sendet den ganzen Tag zu den Themen Migration, Integration, Menschenrechte. Von 18 bis 20 Uhr Podiumsdiskussion über die Migrationspolitik in Zürich, im Infoladen Kasama und live auf LoRa 97,5 MHz. Schaltet ein am 10. Dezember zum LoRa-Thementag Integration und Menschenrechte.
Von wo kommen Sie?
Aus Somalia, aus Afrika.
Kolumbien.
Por Spanisch.
Kosovo.
Ich sehe India.
Aus Bagladesch.
Österreich.
Ich komme aus Marokko.
Hi von Thailand.
Kosovo.
Entschuldigung, sind Sie Schweizerin?
Nein, leider nicht.
Von wo kommen Sie?
Türkei.
Wieso sagen Sie leider nicht?
Ja, weil ich bin schon 40 Jahre in der Schweiz und habe noch nicht den Schweizer Pass.
Was ist Rassismus?
Wie kann man ihn bekämpfen?
Was steckt hinter der Verschärfung des Asylgesetzes?
Was braucht es, um die Schweizer Nationalität zu bekommen?
Vom 9. bis zum 18. Dezember greift eine Veranstaltungsreihe in der Roten Fabrik diese Fragen auf. Ausgrenzung und Migration. Zu diesem Thema diskutieren Mitglieder von Augen auf, Solidarité sans frontières, der Asylorganisation Zürich, der Sans-Papier-Kollektive, Black Voice, UNIA und viele andere Organisationen. Gemeinsam suchen sie Wege zu einer offenen und toleranten Schweiz. Ausgrenzung und Migration. Die Veranstaltungsreihe in der Roten Fabrik bietet außerdem Ausstellungen, Filme, Küche der Welt und anderes mehr. Das gesamte Programm vom 9. bis zum 18. Dezember findet ihr unter Konzept auf www.rotefabrik.ch.
Wir haben hier auch eine Podiumsdiskussion im LoRa. Das, was wir gehört haben, ist die Ankündigung von der Podiumsdiskussion in der Roten Fabrik. Der ganze Tag geht es heute um Menschenrechte. Es ist der 10. Dezember. Am 10. Dezember 1948 ist die allgemeine Menschenrechtserklärung von der UNO-Generalversammlung genehmigt worden. Darum ist der Tag den Menschenrechten gewidmet. Ich wechsle jetzt hier ins Hochdeutsch, weil unser Thema ist Integration. Den ganzen Tag wurde auf LoRa Integration und Menschenrechte behandelt. Und das tun wir auch hier heute. Das Thema dieser Podiumsdiskussion ist, was hat Integration mit Menschenrechten zu tun? Was ist Integration überhaupt? Ich denke, darüber könnte man bereits 2 Stunden diskutieren. Das werden wir heute tun, hier am Infoladen Kasama und live auf LoRa. Zum 10. Dezember soll das Thema Integration aber aus menschenrechtlicher Perspektive beleuchtet werden. Daher beginne ich mit der Frage, was sind Menschenrechte? Freiheit und Gleichheit. So lautete der Slogan der Französischen Revolution. Die Menschenrechte sind eine Errungenschaft dieser blutigen Zeit. Liberté, Égalité, Fraternité, Gleichheit wurde als Grundlage für die Gerechtigkeit anerkannt. Nach traditioneller Auffassung richten sich die Menschenrechte gegen den Staat. Sie sind Abwehrrechte, Freiheitsrechte. Damals ging es vor allem darum, den Einzelnen vor der Übermacht des Staates zu schützen. Als Beispiel sei hier die Religionsfreiheit erwähnt, die Trennung von Kirche und Staat. Oder die im 19. Jahrhundert entwickelte Wirtschaftsfreiheit, Ausdruck der liberalistischen Weltanschauung, die Forderung, dass sich der Staat weitgehend aus dem Privatleben der Individuen raushalten soll. Im Verlauf des letzten Jahrhunderts wurden nach und nach auch soziale Ansprüche aufgrund der Menschenrechte anerkannt. Der Staat muss auch manchmal etwas leisten, um Gerechtigkeit herzustellen, wenn es bei der Gleichheit der Menschen hapert. Und punktuell wird auch eine Wirkung der Menschenrechte zwischen Privaten, zum Beispiel der Anspruch auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit, der sich direkt gegenüber Arbeitgebern durchsetzen lässt. Wer bestimmt, welche Menschenrechte Geltung haben und gegen wen? Es gibt verschiedene Rechtsquellen auf internationaler Ebene, die UNO-Pakte und andere völkerrechtliche Verträge wie die Kinderrechtskonvention oder auf europäischer Ebene die EMRK. Die Schweiz hat diesen völkerrechtlichen Vertrag 1974 unterschrieben. Die Schweizer Bundesverfassung enthält einen Menschenrechtskatalog und, wen wundert's, auch auf kantonaler Ebene sind verfassungsmäßige Rechte niedergeschrieben. In ihrer Bedeutung sind die Menschenrechte universell, das heißt, sie haben Geltung für alle und überall, unabhängig von der Staatsangehörigkeit. Sie sind Grundlage und Grenze für alle anderen Gesetze und können nicht geteilt werden. Einschränkungen der Menschenrechte sind nur unter restriktiven Voraussetzungen erlaubt. Der Kerngehalt eines Menschenrechts darf nicht angetastet werden. Hier in Europa kennen wir Menschenrechtsverletzungen vor allem aus den Medien, Folterbilder aus dem Irak, Berichte über Völkermord in Afrika oder in Europa fallen uns ein, wenn von Menschenrechten die Rede ist. Menschenrechte spielen aber auch in unseren Breitengraden eine große Rolle und haben eine ganz alltägliche Dimension. Ein Beispiel von mir an dieser Stelle, dann möchte ich das Gespräch auf dem Podium eröffnen. Damit Frauen eine Erwerbstätigkeit ausüben möchten, sind sie auf familienexterne Kinderbetreuung angewiesen. Die Kinderkrippe im Quartier steht also in einem direkten Zusammenhang mit dem Postulat der Rechtsgleichheit von Frau und Mann. Was hat nun Integration mit Menschenrechten zu tun? Dem werden wir heute Abend nachgehen und der Fokus soll dabei immer noch ein lokaler und ein konkreter sein. Wir wollen keine juristische Debatte führen, wir wollen wissen, wo werden Migrantinnen und Migranten im Alltag in ihren Menschenrechten verletzt und was hat die konkrete Integrationsarbeit für eine menschenrechtliche Dimension? Um diese Fragen zu besprechen, haben wir drei Leute auf das Podium eingeladen. Zum einen ist das Regula Bach von der Asylorganisation der Stadt Zürich. Sie ist Leiterin der Abteilung Fachdienste. Herzlich willkommen, Regula. Dann haben wir Chantal Garlinger hier. Sie ist im Vorstand von Amnesty International, Amnesty International Schweizer Sektion. Es sind auch noch Leute anwesend hier im Raum von Amnesty Zürcher Sektion. Dann als drittes begrüße ich Guillermo Bozzolino. Er ist der Auslandsdelegierte der Gewerkschaften UNO. UNIA, habe ich Ihren Namen falsch ausgesprochen? Sie ich werde üben, ich habe 2 Stunden Zeit. Mein Name ist Nathalie Berger, ich begrüße Sie ganz herzlich. Wir werden dieses Gespräch nicht alleine auf dem Podium führen. Es hat im Raum auch noch weitere engagierte Menschen aus Organisationen oder einfach Interessierte. Und ich möchte euch auffordern, euch an der Diskussion zu beteiligen. Ich stelle gerne Fragen auch in die Runde oder nehme Fragen aus dem Publikum auf. Als erstes möchte ich aber die Frage an die drei Menschen auf dem Podium richten. Und zwar: Welche Menschenrechte erlebt ihr konkret in eurer alltäglichen Arbeit? Ich beginne mit Regula Bach. Regula, du arbeitest bei der Asylorganisation der Stadt Zürich, also im Asyl- und Flüchtlingsbereich. Wo hast du in deiner alltäglichen Arbeit mit Menschenrechten zu tun?
Ich erlaube mir, einen ganz kurzen Exkurs zu machen. Ich habe gestern Abend eine Runde gehabt mit Migrantinnen, mit Flüchtlingsfrauen und anderen Migrantinnen. Und ich habe sie gefragt, wo sie vor allem die Probleme sehen, wo ihre Menschenrechte betroffen sind. Und die ersten Aussagen haben vor allem ihre Kinder betroffen. Eine Flüchtlingsfrau hat erzählt, dass ihr Kind nicht am Klassenlager teilnehmen darf, weil ihr Kind einen F-Ausweis hat und deshalb nicht ein Grenzübertritt nicht möglich ist. Eine andere Frau hat erzählt, dass ihr Sohn Angst hat, dass er keine Lehrstellenbewilligung bekommt, weil er eben auch einen F-Ausweis hat. Er weigert sich deshalb im Moment auf seinem Bewerbungspapier überhaupt die Angabe zu machen, welche Nationalität er ist, weil er eben Angst hat, dass dann kein Lehrmeister bereit ist, ihm die Lehrstelle anzugeben. Es gibt noch viele andere Themen, die wir gestern Abend angesprochen haben, immer wieder. Das ist das Thema Diskriminierung der Frauen. Viele Frauen sind der Gewalt ihrer Männer ausgesetzt, weil sie Angst haben, wenn sie sich dagegen zur Wehr setzen, dass sie eben nicht in der Schweiz bleiben können, wenn beispielsweise eine Trennung, Scheidung das Ende ihrer Aufenthaltsbewilligung bedeutet. Es gibt noch viele weitere Themen. Immer wieder wurde auch gesagt, dass Gewalt, Rassismus, Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe vor allem, Frauen, die schwarzer Hautfarbe sind, eine doppelte Diskriminierung erleben, etc., etc. Aber die erste Antwort war eigentlich, Menschenrechte wären die Grundlage für den Frieden auf dieser Welt.
Das ist ein schönes Schlusswort Ihres Statements. Ich gebe das Wort an Chantal Garlinger. Wo hast du bei Amnesty, also Amnesty ist ja die bekannteste NGO, die sich für die Einhaltung der Menschenrechte einsetzt, wo hast du mit Integration zu tun?
Wir sind jetzt auch ein konkretes Beispiel, sehr konfrontiert mit der Situation im Kanton Waadt, wo Menschen, die teilweise schon sehr, sehr lange in der Schweiz leben, also das können Jahre bis Jahrzehnte sein, von einer Ausweisung bedroht sind. Und hier stellt sich die Frage, wie geht man damit um, dass Leute, die hier leben, deren Kinder hier zur Schule gehen, plötzlich in ein Land ausgeschafft werden, wo sie keine Perspektive haben, wo die Kinder auch die eigene Sprache dort nicht kennen, wo sie vielleicht in einem Moment zurückgewiesen werden, wo es kalt ist, sie haben keine Möglichkeit, eine Arbeit zu finden. Da ist konkret die Frage, wie geht man damit um, dass solch integrierte Menschen zurückgeschickt werden müssen, ohne dass man ihre individuelle Situation anschaut und auch hier gerade auf die Situation von Frauen einzugehen. Also wenn man zum Beispiel Frauen in den Kosovo zurück weiß, alleinstehende Frauen, die dort in ein patriarchalisches Umfeld kommen und nicht die Möglichkeit haben, sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen oder auch dann Gewalt ausgesetzt sind. Das ist im Moment die konkreteste Frage im Bereich Integration. Und als weiteres konkretes Thema, das uns beschäftigt, ist die Frage der abgewiesenen Asylbewerberinnen und Asylbewerber, also mit einem Nichteintretensentscheid, die aus der Sozialhilfe ausgeschlossen werden seit dem 1. April 2004 und nur noch Nothilfe bekommen und teilweise nicht einmal mehr die. Also da werden verfassungsrechtliche Grundlagen einfach ausgehebelt. Wir haben das Beispiel Solothurn. Das sind sicher die konkretesten Fälle, die uns jetzt als Organisation zurzeit beschäftigen.
Auf diese Fälle werden wir ganz sicher noch zu sprechen kommen im Verlauf der nächsten 2 Stunden. Guillermo, jetzt traue ich mich gar nicht deinen Namen.
Kein Problem.
Kannst du nochmal?
Guillermo.
Guillermo, Wilhelm ist ein ziemlich schweizerischer Name. Was haben die Gewerkschaften mit Integration zu tun und welche menschenrechtlichen Aspekte tangierst du in deiner Arbeit?
Also, was haben die Gewerkschaften mit Integration zu tun? Da die Migrantinnen der größten. Eine große Gruppe der Gewerkschaftsmitglieder sind, haben die Gewerkschaften sehr viel mit Integration zu tun. Und das Menschenrecht, mit dem wir am häufigsten zu tun haben, ist das Recht auf Arbeit und das Recht auf Bildung, auf Wissen und natürlich auch als politische Organisation auch die ganze Problematik der politischen Rechte und der demokratischen Partizipation beschäftigt die Gewerkschaften sehr viel. Ja.
Es ist interessant, ihr habt jetzt gleich alle zu Beginn die sozialen, also die sozialen Menschenrechte stehen ziemlich im Vordergrund. Das sind ja auch die Menschenrechte, wo wirklich ein Anspruch besteht. Gut, da komme ich gleich. Als erstes möchte ich die ganz klassischen Menschenrechte anschauen, die eben diese Abwehrfunktion haben, noch keine Leistung beansprucht werden kann. Und mir liegt natürlich als Radiomacherin die Informationsfreiheit ziemlich nahe, also deswegen möchte ich damit beginnen. Radio Lora und andere nicht kommerzorientierte Lokalradios senden ja fremdsprachige Sendungen. So wird die ausländische Bevölkerung über lokale Ereignisse informiert, zum Beispiel über Abfalltage oder über Fasnacht, über kulturelle Veranstaltungen, lokale Nachrichten und so weiter. Information ist sehr wichtig, um sich eine Meinung bilden zu können. Also damit verknüpft gleich sofort auch die Meinungsfreiheit. Also die Informationsfreiheit ist die Voraussetzung für die Meinungsfreiheit. Wie steht es dann denn um diese beiden Aspekte? Chantal, wie siehst du das? Haben die Migranten und Migrantinnen in der Schweiz den gleichen Zugang zu Information wie die Schweizerinnen und Schweizer?
Also potenziell sicher. Ich meine, sie können Radio hören, sie können das Internet benutzen. Also theoretisch ist das natürlich schon gegeben. Aber praktisch, denke ich, gibt es da schon Probleme, weil der Umgang mit Informationen, das muss man lernen. Also sicher auch eine Sprachbarriere zum Teil da, wenn dann nur deutschsprachige Sendungen gehört werden können. Und auch das Internet, was sicher jetzt eine der wichtigsten Ressourcen ist für Informationen und vor allem auch für unzensurierte Informationen, bei uns zumindest. Dieser Zugang muss erlernt werden und da sehe ich schon ein bisschen ein Problem, wenn dann die Integration nicht stattfindet, dass die Menschen diesen Zugang eben nicht im genügenden Maß haben und vielleicht auch doppelt nochmal benachteiligt Frauen, die dann eher weniger die Möglichkeit dazu haben. Also ich denke, da besteht schon ein großer Bedarf. Also ich denke, es wäre möglich, aber man muss sie dabei unterstützen und auch über die Sprachkurse die Möglichkeit bieten.
Du siehst die Barrieren also vor allen Dingen bei der Sprache. Sprache sind sprachliche Barrieren, die den Zugang zur Information verhindern.
Das ist sicher ein Aspekt, aber ich denke auch, man muss das lernen. Also ich kann mir vorstellen, wenn man aus einem Land kommt, wo man den Umgang mit unzensurierten Medien nicht kennt oder man Angst haben musste, Beispiel China, musste Angst haben, dass man ins Gefängnis kommt, wenn man eine Webseite anschaut, dann hat man vielleicht hier nicht, dann hat man irgendwo Hemmungen oder weiß gar nicht, dass das möglich ist. Also ich denke, die Sprache ist das eine, aber das andere ist wirklich auch das Wissen darum, dass man hier ungestraft Informationen anschauen darf.
Guillermo, du hast sofort den Kopf geschüttelt zum Thema, haben Migrantinnen den gleichen Zugang zur Information? Was möchtest du?
Ja, in der also ich habe den. Ich bin nicht einverstanden, dass theoretisch die Migrantinnen die gleichen Rechte haben. Auch theoretisch haben die Migrantinnen in der Schweiz nicht die gleichen Rechte auf Zugang zu Informationen. Wenn wir zum Beispiel die Geschichte der italienischen Migration schauen, die Sendungen, die spezielle Sendung für Migrantinnen auf Italienisch sind sehr wichtig gewesen, um die Integration zu fördern, um die Migranten über die Problematik der schweizerischen Politik und so weiter zu informieren. Diese Sendungen sind gestrichen worden. Aber für die Italiener ist kein großes Problem, es gibt eine staatliche Fernseh auf Italienisch. Aber für Leute, die aus anderen Ländern kommen, gibt es keine öffentliche subventionierte Fernsehsendung in ihre Muttersprache. Und das ist ein sehr großes Problem. Es gibt öffentliche Fernsehsendung auf Rumänisch, obwohl viel mehr Leute in der Schweiz wohnen, die Türkisch sprechen, gibt es keine keine informative Sendung auf Türkisch für diese Leute und die zahlen die Gebühren wie alle anderen. Also solche, die Fernseh ist das wichtigste Informationsmittel in der modernen Gesellschaft, auch die Radio natürlich, aber
da muss ich jetzt widersprechen.
Okay, kein Problem, auch die Radio natürlich, aber objektiv gesehen auch bei der Radio gibt es alternative Radio wie Radio Lora oder andere, die viele Sendungen in verschiedenen Sprachen machen, aber die öffentliche subventioniert oder staatliche Radiokanäle machen fast nichts in diese Richtung und das ist ein sehr großes Problem.
Okay, Regula, du sitzt hier als Vertreterin des Staates. Ich gebe an dich die Forderung weiter. Kannst du das unterstreichen? Müssen wir auch, muss der Staat auch für sprachliche Minderheiten, die nicht zu den vier Landessprachen gehören, öffentliches Fernsehen zur Verfügung stellen?
Also ich denke, wenn es darum geht, dass wir die Informations- und Meinungsäußerungsfreiheit ernst nehmen, dann müssen wir auch Bedingungen schaffen, dass alle Gruppen, und das gilt für Migrantinnen, für Flüchtlinge genauso wie eben andere Gruppen in der Schweiz, die nicht über die Geldmittel verfügen, selber einen Fernsehkanal zu finanzieren, dass sie eben Unterstützung brauchen, auch staatliche Unterstützung brauchen. Wir haben bis jetzt darüber gesprochen, dass die Leute Anspruch haben, sich eine Meinung zu bilden, dass sie Anspruch haben, zu Informationen zu gelangen. Mir scheint noch ein anderer Aspekt sehr, sehr wichtig zu sein. Es heißt nicht umsonst Meinungsäußerungsfreiheit. Und hier sehe ich vor allem das Problem, dass Migrantinnen, dass vor allem aber auch Asylsuchende und Flüchtlinge kaum eine Chance haben, ihre Meinung, ihre Sicht der Dinge, ihre Lebensbedingungen einer breiteren Öffentlichkeit überhaupt bekannt zu machen. Wenn wir Berichte lesen in der Zeitung, dann gibt es zwar hier und da noch ein nettes Porträt, das dann die Ausnahme bildet der netten, der lieben, der guten Flüchtlinge, die eben die Integration hier beziehungsweise das Aufenthaltsrecht hier verdient haben. Aber üblicherweise ist es ein Zerrbild in den Medien über Schmarotze, über Missbrauch, über Asylanten, die irgendjemandem etwas wegnehmen, die kriminell werden etc. Und ich fände es extrem wichtig, dass all diese Gruppen, Migrantinnen und Migranten, Asylsuchende, Flüchtlinge, eben auch die Möglichkeit bekommen, ihre Sicht darzustellen in der Öffentlichkeit. Die Meinungsäußerungsfreiheit ist in diesem Sinne nur dann garantiert, wenn man Zugang hat zu den Medien, die eigene Sicht der Dinge darzustellen.
Das haben wir heute den ganzen Tag gemacht. Das machen wir auch nach dieser Diskussion noch weiter auf Radio Lora. Wir machen jetzt eine kurze Musikpause und dann geht's gleich weiter. Hören tun wir in der Zwischenzeit ein Lied von Global Fusion, das heißt Jai Hanuman. Thank you. Was hat Integration mit Menschenrechten zu tun? So lautet das Thema der Podiumsdiskussion, die wir um 6 Uhr begonnen haben. Wir haben über Informationsfreiheit gesprochen, wir haben über die freie Meinungsäußerung gesprochen und es sind auch schon im Saal Fragen aufgetaucht. Adriane?
Ich wollte gern mal zurückkommen auf das, was ihr vorher gesagt habt. Alle haben gefunden, es müsste eben öffentliche Fernsehkanäle oder vielleicht auch Radiokanäle. Ich bin ja sowieso natürlich immer mehr fürs Radio, aber...
Du bist von Radio Lora.
Ja. Also es müsste da Einrichtungen für Migrantinnen, also in allen möglichen Sprachen geben, zum Beispiel Türkisch wurde genannt. Gibt es denn auch irgendeine Idee dazu, wie das in die Praxis umgesetzt werden könnte? Also ihr fandet das alles so wichtig, was könnte man denn dafür tun?
Regula, darf ich die Antwort dir überlassen?
Ich sehe mich hier nicht als Problemlöserin für diese umfassende Frage, aber ich denke schon, dass es Gefäße geben müsste, auch beim staatlichen Fernsehen, staatlichen Radio, das den einzelnen Gruppierungen eben die Chance gibt, ihre Meinungen darzulegen, oder? Ob wie das Finanzierungsmodell jetzt genau aussehen soll, dazu habe ich mir jetzt tatsächlich noch nicht den Kopf zerbrochen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es vom Medienrat oder irgendwelche Konzepte geben sollte, wie man die Zugänglichkeit besser gestalten könnte für verschiedene Gruppierungen.
Ich lasse gern auch die Leute im Publikum noch ein bisschen hirnen, wie man das machen könnte. Vielleicht gibt es im Saal eine Idee. Chantal, was denkst du, wie könnte man den Zugang zur zur Meinungsäußerung für Migrantinnen zum Beispiel beim Schweizer Fernsehen ermöglichen?
Also diese Frage überfällt mich jetzt ein bisschen. Ich denke, man müsste sie vor allem einbeziehen und auch ihre Bedürfnisse kennen. Also ich weiß nicht, ob das dann dieselben sind, wie wir denken, dass sie sind. Also ich denke, das müsste sehr partizipativ sein und vielleicht auch die Kinder der Migrantinnen einbeziehen. Also ich denke, da müsste man auf ganz vielen Ebenen schauen und auch grenzübergreifend, vielleicht nationalitätenübergreifend, das stelle ich mir noch spannend vor. Aber also ich kann jetzt hier keine sehr durchdachte Meinung abgeben.
Guillermo, ein kurzes Brainstorming zum Thema Schweizer Fernsehen in allen Sprachen.
Die moderne Technologie, zum Beispiel die digitale Technologie, gibt die Möglichkeit auch gleichzeitig Sendungen in verschiedenen Sprachen zu machen. Aber auch mit der alten Technologie wäre möglich, zum Beispiel jeden Tag eine einstündige Sendung in eine andere Sprache zu machen. Aber auch sehr wichtig ist, dass der Rest zum Beispiel eine andere Personalpolitik betreibt und zum Beispiel auch Aufmerksamkeit auf die Vielfaltigkeit der Kulturen in den Redaktionen gibt. Wenn zum Beispiel mehrere Migrantinnen der zweiten Generation oder auch Migranten der ersten Generation in der Redaktion arbeiten würden, wäre auch einfacher die Meinung der Ausländer in der Sendung zu vertreten, zum Beispiel. Okay? Oder zum Beispiel in Tagesschau, in 10vor10 und so weiter. Wenn man über Migrationsprobleme spricht, wird man nie die Meinung der betroffenen Leute hören können. Ne?
Regula?
Also immerhin denke ich, dass die Radiohörerinnen und Radiohörer, die ihre Beiträge bezahlen für das staatliche Fernsehen, auch Anspruch hätten auf eine entsprechende Beteiligung oder Berücksichtigung ihrer Interessen. Von daher bin ich mir nicht einmal mehr ganz so sicher, ob es dann wirklich neue Finanzierungsmodelle sein müssten oder eben, was bereits vorhanden ist, eben eine Ausrichtung, nicht nur was die sogenannten Minderheiten in der Schweiz angeht, ein bisschen romanisch, ein bisschen italienisch, sagt das jetzt etwas salopp, oder eine Frauensendung da und eine Kindersendung dort, sondern eben die Vielfalt, die in unserer Gesellschaft tatsächlich vorhanden ist, auch ein Abbild findet bei den offiziellen, in Anführungszeichen, Sendungen bei unseren Medien.
Es gibt ja bereits Lösungsansätze in der Hinsicht, also eben der Auftrag, den zum Beispiel das Lora wahrnimmt. Lora macht ja solche Sendungen von Migranten, für Migrantinnen und Migranten und dass das anerkannt wird als öffentlich-rechtlicher Auftrag und dementsprechend von den Gebühren auch abgegolten wird. Ja?
Nochmals, das Problem finde ich vor allem darin, dass sich Migrantinnen nicht nur in ihrer Sprache ihren Landsleuten oder ihren Sprachgenossinnen und Genossen gegenüber äußern können, sondern dass die ganze Gesellschaft diese Sicht auch wahrnehmen kann, verstehen kann. Das scheint mir ein sehr, sehr großer, eine wichtige Maßnahme zu sein, wenn wir heute Abend auch über Integration sprechen wollen.
Wollen denn die Schweizerinnen und Schweizer die Meinung der Ausländerinnen und Ausländer überhaupt wissen? Ich möchte gerne die politische Partizipation ansprechen. Also da haben wir es sofort mit einem Recht zu tun, das in der Verfassung steht, das im Menschenrechtskatalog steht, das aber nicht für Ausländerinnen und Ausländer gilt. Das ist den Schweizern vorbehalten. Wer darf stimmen? Wer gehört dazu? Es gibt klare Gerichtsurteile betreffend Emmen, betreffend Pratteln. Trotzdem propagiert die SVP, dass an der Urne darüber entschieden werden soll, wer mitreden darf. Also so im Stil Höhlebewohner, wir entscheiden selber, wen wir reinlassen. Ich glaube, die Frage erübrigt sich hier in die Runde zu stellen, ob jemand der Meinung ist, dass es eine demokratische Entscheidung ist, ob man eingebürgert werden soll oder nicht. Aber die Tatsache ist, die Schweizerinnen und Schweizer entscheiden an der Urne und sie entscheiden über die ausländische Bevölkerung und in der letzten Zeit häufig gegen diese Bevölkerungsgruppe. Am 26. September wurde die erleichterte Einbürgerung von Ausländerinnen und Ausländern der zweiten und dritten Generation vom Stimmvolk abgelehnt, obwohl diese Menschen bestens integriert sind in der Schweiz. Das sogenannte Volk entscheidet zum Teil auch gegen Menschenrechte, wenn ich an die Verwahrungsinitiative erinnern darf. Der Kampf um die Menschenrechte innerhalb dieser direkten Demokratie findet also zwischen Menschen statt. Menschen entscheiden über die Menschenrechte anderer Menschen. Guillermo, bist du selber Migrant? Bist du Secondos oder von der ersten Generation?
Nein, ich bin in der ersten Generation und ich bin in der Zwischenzeit eingebürgert.
Okay, und wie hast du persönlich diese Volksabstimmung erlebt vom 26. September?
Ich habe das persönlich als eine sehr klare und sehr schmerzliche Niederlage erlebt. Und ich denke, dass diese Abstimmungsresultate, wie die früher hier in Zürich oder in anderen Kantonen über Stimmungswahlrecht für die Ausländerinnen und so weiter, zeigen die Limite der direkten Demokratie. Es ist kein Wunder, dass wer ein Privilegium hat, wird nicht auf diese Privilegium verzichten. Es ist normal, wenn die weiße Südafrikaner, wenn man ein Referendum zwischen weißen Südafrikanerinnen Anfang der 90er Jahre gemacht hätten, ob sie einverstanden waren, dass auch die Schwarze Stimmung wählen könnten, hätten sie Nein gesagt. Es gibt ein klares Problem in der Benutzung der direkten Demokratie für die Erweiterung der Rechte in diesem Land. Und die Minderheiten, nicht nur die Ausländer jetzt, auch die Frauen früher, die Minderheiten werden klar benachteiligt.
Regula, wie siehst du das? Kann man Vergleiche ziehen zur Einführung des Frauenstimmrechts? Was sind da für Ängste? Woran hapert es?
Ich denke tatsächlich auch, dass es nicht darum gehen kann, demokratische Prozesse zu brauchen, um die Entscheidung, für die Entscheidung, wer Macht ausüben darf und wer nicht. Menschenrechte sind unteilbar. Und ich bin mir nicht so sicher, ob das tatsächlich schon so akzeptiert und verstanden worden ist. Ich denke, wir brauchten eine viel breitere Diskussion, Debatte über die Menschenrechte, eine Menschenrechtsbildung auch in den Schulen. Wenn ich daran denke, was die Argumente waren, noch vor ein paar wenigen Jahren, warum das Eherecht so geändert werden darf. Das ist unglaublich, welch merkwürdige Kriterien, welch merkwürdige Ideologien hergezogen werden, um bestehende Machtverhältnisse dann tatsächlich zu legitimieren. Vor 200 Jahren wurde man auf Schafott geführt als Frau, wenn man für Frauenrechte eingetreten ist. Ich hoffe, dass es nicht noch einmal 200 Jahre dauert, bis Migrantinnen und Migranten tatsächlich all die ihnen zustehenden Menschenrechte haben werden. Nicht nur hier in der Schweiz, sondern überall auf der Welt.
Chantal, wie siehst du es? Welche Ängste in der Bevölkerung haben zu diesem Resultat geführt? Oder worauf führst du das Resultat zurück?
Also ich persönlich war sehr, sehr enttäuscht von diesem Resultat und ich führe das darauf zurück, dass einerseits ein sehr tiefer Wissensstand herrscht in der Bevölkerung. Also ich glaube, man geht von Vorstellungen aus, die da geschürt werden, was Zahlen angeht, was Verhaltensweisen angeht, die auf irgendwelchen Konstrukten basieren oder auf irgendwelchen Feindbildern, die da gebastelt werden. Es gab Statistiken zu sehen, die an sich schon derart absurd sind, wenn man das hochrechnet, dass man weit über 100% kommt. Es werden Einheiten, also man sprach dann von den Muslimen, den Musliminnen, was immer das dann sein soll. Diese Einheit gibt es nicht. In der Schweiz gibt es habe ich in der Zeitung gelesen, 56 verschiedene Gruppen von Muslimen und Musliminnen. Da von einer Einheit in diesem Sinne zu sprechen, ist sicher falsch, das wurde aber gemacht. Und da werden einfach Ängste geweckt, also mit dieser Begriffen wie Überbevölkerung, wir kennen das aus den 70er Jahren mit der Schwarzenbach-Debatte. Und da ist auch sehr viel Neid dahinter. Also ich glaube, wir befinden uns in einer Neidgesellschaft. Man fürchtet um die Arbeitsplätze, man fürchtet um den Reichtum. Man denkt, man muss etwas teilen oder etwas abgeben und sieht nicht, was man gewinnt, was man an Kultur gewinnt, an Austausch, an Werten. Und diese einseitige Sicht, denke ich, hat dazu geführt und natürlich auch Inserate-Kampagnen, ich habe das erwähnt, also das trägt dazu bei. Und ich denke, dein Vergleich mit dem Frauenstimmrecht, also den kann man schon machen. Es geht um dasselbe, es geht darum, Menschengruppen oder Personengruppen von der Demokratie auszuschließen, von den Ressourcen auszuschließen, von den Institutionen abzukoppeln und das aufgrund von irgendwelchen Kriterien, die sachlich und menschlich einfach nicht haltbar sind.
Guillermo, wie siehst du das? Was würde sich für die Schweizerinnen und Schweizer ändern, wenn mehr Ausländer mitreden können?
Ich denke, dass für einen Teil der schweizerischen Bevölkerung wäre einfacher, ihre eigene Position zu verteidigen. Zum Beispiel für die untersten Schichten der schweizerischen Bevölkerung wäre, diese Schichten hätten mehr politisches Gewicht, wenn auch ihre Kollegen, fremdsprachige Kollegen zum Beispiel, stimmen könnten. Ich denke an Abstimmungen über Arbeitsgesetz und solche Sachen, über soziale Themen. Und es gäbe auch einen Teil der Wirtschaft zum Beispiel, die mehr Schwierigkeiten hätte, fremdsprachige Arbeitnehmer auszubeuten. Es gibt ein Teil der schweizerischen Unternehmen, die gern Leute anstellen, die wegen ihrer fehlenden Rechte sich nicht sehr gut verteidigen können. Und viele Gastrobetriebe zum Beispiel und andere kleine Betriebe und so weiter. Und für diese Teil der Wirtschaft wäre vielleicht schwieriger, Leute finden, die sich ausbeuten lassen. Gibt es einen großen Teil der SVP, die von kleinen Unternehmen gebildet ist.
Was meinst du damit?
Ich meine zum Beispiel, es ist nicht ein Wunder, dass die Leute, die mehr engagiert in der Wahlkampf gegen der Ausländerrechte sind, gleichzeitig die Leute, die in ihren Betrieben viele Ausländer beschäftigen zum Beispiel. Sie haben gern, dass ihre Beschäftigte keine politischen Rechte haben. Mhm.
Es wurde angesprochen, dass die Schweizerinnen und Schweizer besser ausgebildet werden müssen, also dass sie nicht demokratiemündig sein könnten, wenn sie auf solche Inserate-Kampagnen zum Beispiel wie über das Muslim-Inserat reinfallen. Regula, wie siehst du das? Sind wir der Demokratie würdig, wir Schweizer und Schweizerinnen?
Eine schwierige Frage in dieser Form, wie du sie jetzt zuspitzt. Ich denke, das Problem ist, dass es relativ einfach ist, an die Ängste der Menschen zu appellieren. Wir alle haben Ängste, wir alle haben vielleicht Sorgen, was unsere Zukunft angeht. Und es ist nicht so einfach, denke ich, sich mit Fremden, mit neuen Gedanken auseinanderzusetzen. Und die Frage ist nicht nur, dass wir uns verführen lassen von einer politischen bestimmten Richtung, sondern wieso schaffen wir es nicht, auch von einer anderen Seite her vielleicht den Leuten Mut zu machen, warum es sich lohnen kann, für eine Welt einzustehen, wo eben die Menschen als Menschen Gleichbehandlung erfahren, wo Menschenrechte wirklich gelebt werden im Alltag. Meiner Meinung nach müsste man vor allem dort genauer hinsehen, wo sehr viele Leute in unserer Gesellschaft eben auch Diskriminierung erfahren, wo sie Angst haben um ihre Kinder. Die ganzen Debatten jetzt um die sprachlichen Fähigkeiten oder eben fehlenden Fähigkeiten in der Schule, die Ergebnisse der PISA-Studie, die jetzt ganz einfach quasi den Zahlen der Migrantenkinder zugeschoben werden, Ernst nehmen müssten wir meiner Meinung nach die Sorgen der Eltern, deren Kinder jetzt vielleicht keine Lehrstelle finden. Wie finden auch die Kinder aus unterprivilegierten Familien Zugang zu Bildungschancen? Und das Schlimme ist in der Schweiz, wir kommen bestimmt nachher noch bei der Bildungsfrage dazu, wir pflegen den Mythos der Chancengleichheit und in Realität haben wir seit Jahrzehnten eigentlich ein System, das den gleichen Kreisen den Zugang zur Universität sichert, aber kaum eine Durchlässigkeit schafft, dass Kinder aus einem Arbeitermilieu an die Universität finden. Und dort ist es nicht nur ein Problem zwischen ausländischen Kindern und Kindern hier, sondern eine Frage, hat man Eltern, die bereits eine akademische Ausbildung hatten, die eine gute Ausbildung hatten, dann ist es einfacher. Die Kinder erfahren die Förderung und Kinder, deren Eltern aus welchen Gründen auch immer nicht die Möglichkeit haben, ihre Kinder zu unterstützen auf ihrem Bildungsweg, die haben es sehr, sehr viel schwieriger, eine Karriere, eine berufliche Laufbahn einzuschlagen.
Gut, wir kommen wirklich später noch zum Thema Bildung von Kindern aus migrierten Familien. Wegen der Debatte noch einmal, wegen der Abstimmungsdebatte. Ich meine, wessen Aufgabe wäre es denn gewesen, die Schweizerinnen und Schweizer von solchen Vorurteilen zu befreien? Ich richte das Wort an Chantal Gallinger. Du bist von einer NGO. Also der Staat kann es nicht unbedingt tun. Er kann eine Empfehlung geben. Aber wo waren die linken Parteien? Wo waren die Organisationen? Wieso habt ihr das nicht verhindert?
Die Frage ist schon berechtigt. Also wir waren da, wir waren alle da. Ich denke auch die Politik, also die linke Seite war auch da. Die Frage ist, wie wird man gehört und was hört man? Und auch, ich sage nicht, dass man mit Geld jede Abstimmung gewinnt, aber Geld spielt eine Rolle. Und solche Inserate, die kosten Zehntausende von Franken. Ich sage das jetzt nicht als einzige Begründung, aber das ist sicher eine. Und als NGO, da versucht man vor allem im direkten Gespräch auch oder auf der Straße die Leute anzusprechen. Das ist aber natürlich nie so wirksam wie riesenflächige Plakate. Es ist schwierig, gegen Vorurteile zu kämpfen. Es ist schwierig, Vorurteile zu zertrümmern. Wenn sich das in den Köpfen festgesetzt hat, dann kommt man fast nicht mehr heran. Und das heißt aber nicht, dass man es nicht versuchen soll. Im Gegenteil. Und ich finde wirklich, vor allem die Menschenrechtsbildung, es wurde vorher angesprochen, wir müssen viel früher beginnen, es muss in den Schulen beginnen und vor allem auch die Durchmischung, dass die besser ist. Also es ist dann sicher nicht das Ziel, dass man die Leute trennt oder die Kulturen zu trennen versucht. Also dieser Dialog muss stattfinden. Also ich denke, wir alle sind gefordert, die Politik, die NGOs, aber wir alle hier auch, dass wir das Gespräch suchen und auch aufzeigen, dass es hier um Menschen, um Individuen geht und nicht um irgendwelche Feindbilder, die da zementiert werden.
In der Schweiz macht man ja schrittweise Erfahrungen mit der demokratischen Partizipation von Ausländerinnen und Ausländern. Auf der kommunalen Ebene gibt es Kantone, die das Ausländerstimmrecht eingeführt haben. Wie seht ihr das? Ist das eine valable Alternative? Vielleicht Guillermo zuerst.
Kommunales Stimm- und Wahlrecht ist keine Alternative zur zur Stimmungsrecht auf Bundesniveau. Die Kantone, die das kantonale und kommunale Stimmungswahlrecht haben bis jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht und haben gezeigt, dass es keine Katastrophe gibt und auch keine große Änderung der politische Resultate gibt. Leider stimmen die Mehrheit der Ausländer so konservativ wie die Mehrheit der Schweizer. Und es gibt keinen Grund, Angst zu haben von der Stimmungswahlrecht für die Ausländerinnen. Die Erfahrungen in Kanton Neuchâtel und in Kanton Jura zeigen, dass die Schweizer keinen Grund haben, Angst von der Stimmungswahlrecht für die Ausländerinnen zu haben.
Ich kann dazu aus dem Kanton Basel-Stadt berichten. Wir haben in der neuen Kantonsverfassung haben wir dieses Ausländerstimmrecht drin, aber ich glaube nicht, dass es bis zur Abstimmung drin bleiben wird, weil eben die Angst besteht, dass es sonst nicht durchkommt, dass der ganze Rest der Verfassung scheitert wegen dem Ausländerstimmrecht.
Ich denke, dass in diesem Fall, wie in anderen Fällen, früher in Zürich oder in anderen Kantonen, die politischen Leader müssen eine wichtige Rolle spielen. Und ich mache nur ein Beispiel. Wenn nicht Christoph Blocher Bundesrat gewählt wäre, und aber Ruth Metzler Bundesrätin geblieben wäre und sie die Abstimmungskampf geleitet hätte und sie sich stark in diesen Abstimmungskampf engagiert hätte, wären die Abstimmungen am 26. Dezember ganz anders gegangen. Oder zum Beispiel, wenn in Zürich als Mann über die einzelne Initiative Roselli erleichterte tiefere Gebühren für die Einbürgerungen abgestimmt hat, wenn damals Josef Estermann sich dafür stark engagiert hätte, wären die Resultate etwas ganz anders gewesen. Und ich höre jetzt von dem Beispiel von Baselstadt, wenn dort die Leader der Parteien sich für den Stimmungswahlrecht engagieren, hat man Chance, das zu erreichen. Wenn sie sofort sagen, nein, es wird nicht gehen, wir sind dafür, aber es gibt keine Chance.
Regula, du möchtest etwas zu diesem Thema beitragen? Es ist ja übrigens auch, es ist ja nicht nur der Tag der Menschenrechte, es ist ja auch ein historisches Datum. Wir haben seit einem Jahr Christoph Blocher im Bundesrat. An dieser Stelle sollte das auch noch erwähnt werden. Wie hat sich das, bist du auch der Meinung, dass sich das so ausgewirkt hat, so negativ ausgewirkt hat auf die Schweiz?
Ich wollte vor allem darauf antworten, dass wenn die Parteien oder die Leader eine andere Position vertreten, dann können wir wahrscheinlich tatsächlich noch sehr lange warten. Weil wenn es im Moment tatsächlich so ist, und das scheint ja bestätigt zu sein, unter anderem durch den Erfolg der SVP, dass man mit diesen Positionen, mit Angst machen, Stimmen gewinnen kann, dass diese Politik in der Abstimmung mindestens teilweise auch Unterstützung findet, dann denke ich, es braucht da dringend eine andere Bewegung von Menschen, Migrantinnen und Schweizerinnen und Schweizern, die sich dafür einsetzen, das Konzept der Menschenrechte nicht nur in der Theorie zu unterstützen, sondern auch in der Praxis dafür einzustehen. Ich sage nicht, dass die Lieder keine Bedeutung haben, aber warten, dass die das machen sollen, das fände ich eine etwas billige Lösung.
Chantal, was ist deine Meinung zu diesem Thema?
Also ich wollte auch auf die Frage der Lieder und Liederinnen eingehen. Also ich gebe Guillermo insofern recht, dass ich denke, natürlich müssen die hinstehen. Aber irgendwo frage ich mich wirklich, sind wir nicht mündig und verantwortlich genug, um das selber zu tun? Also müssen wir zuerst warten, bis jemand kommt und sagt, was richtig und was falsch ist? Also natürlich haben die eine Vorbildfunktion, natürlich müssen die Politik auch meinungsbildend wirken, aber schlussendlich bin ich der Meinung, wir alle können und müssen selber denken und auch selber entscheiden, ob wir uns von Vorurteilen leiten lassen oder ob wir das Gespräch suchen mit Menschen und uns so eine Meinung bilden. Also nur die Verantwortung auf die Leader und Leaderinnen zu schieben, das finde ich zu einfach. Damit nehmen wir uns heraus und wir sind alle Teil der Gesellschaft. Und schließlich ist das die Zivilgesellschaft, die wir hier bilden, die eine Veränderung herbeibringen muss.
Gibt es dazu Fragen oder Bemerkungen aus dem Publikum? Wir sind alle betroffen, das war der Appell. Sieht nicht so aus. Dann übergebe ich das Wort jetzt Stiller Haas. Weil wir sind nicht nur Schweizer, wir sind auch noch viel, viel kleiner und noch viel diverser.
Genfer, Berner, Fricker, Schanficker, wir sind Niederbipper, Oberdeppen, wir sind Ustener, wir sind Fruster, wir sind schwarze Burger, rote Burger, weisse Burger, wir sind Luganesen, wir sind Zürcher, Brigger, wir sind Ziegertiger, wir sind Thurgauer, Aargauer, Hallauer, Basler, Rotrichter, wir sind Bieler, Oberwieler, Lengwieler, Dagmarseller, Kandersteger, Solothurner, Badner, Nidwaldner, Urner, wir sind Freiburger und wir sind Appenzeller. Aber tief, tief drin in uns sind wir alle Walliseller, Walliseller, Walliseller. Was soll ich nur mein Walliseller, in Walliseller, 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 Walliseller. Hast du eine Ahnung, bald, von mir hey herren wollen? Und nicht nach Walliselle und nicht nach Aarau. Oh, 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 Aarau. Aarau, Aarau, durchfahren. Aarau hat zwei Autobahnzubringer, Aarau Ost und Aarau West. Beide gehen auf Walliselle, beide gehen auf Walliselle, Walliselle. Walliselle, was soll ich noch mein Walliselle, in Walliselle oder in Olten, Olten. Früher hat es etwas gegolten, Olten, heute will niemand mehr holten, in Olten alle fahren auf Walliselle, auf Walliselle, auf Walliselle oder Spreitenbach. Und ein Schwiel frisst nicht so viel. Schön singen in Önsingen. Kolike in Kölike und Zofingen ist so schwierig zu finden. Eine Kuh muhet in Muhe. Aber die Tankstelle ist zu. Und dann durch ein Pirat, durch den Rot. Woher willst du? Nach Gletsch. Musst zurück gegen Brock. Und nicht Richtung Walliselle. Oh, nicht nach Luzern, Luzern, es brennt gern zu Luzern, es brennt gern zu Luzern. Zurück auf Walliselle, Walliselle, Walliselle. Zurück auf Walliselle, Walliselle. Wir hätten doch ins Walliselle und nicht auf Walliselle. Schau raus, fahr raus. Schaffhausen, Schaffhausen, da ist sie mir draus. Aber macht dir nichts draus, das ist so im Blues. Abzelle, Balaschelle, der Modi geht auf Walliselle. Und der um hey, hat ein krummi Bei. Biff, baff, boff, und du bist aus. In Walliselle, in Walliselle, in Walliselle. Wir hätten doch ins Walliselle und nicht auf Walliselle. Walliselle, Walliselle, Walliselle. Valiselle, Valiselle,
Integration und Menschenrechte. Lora Thementag am 10. Dezember. Der 10. Dezember ist der internationale Tag der Menschenrechte. Radio Lora sendet den ganzen Tag zu den Themen Migration, Integration, Menschenrechte. Von 18 bis 20 Uhr Podiumsdiskussion über die Migrationspolitik in Zürich, im Infoladen Kasama und live auf Lora 97,5 MHz. Schaltet ein am 10. Dezember zum LoRa-Thementag Integration und Menschenrechte.
Hat Integration mit Menschenrechten zu tun? Über diese Frage diskutieren wir hier im Infoladen Kasama und live auf Radio LoRa. Neben mir auf dem Podium ist Regula Boch von der Asylorganisation Zürich, Chantal Garlinger von Amnesty International und Guillermo Bozzolino von den Gewerkschaften Unia. Wir kommen jetzt zu einem zentralen Recht, das aber auch nicht ganz unumstritten ist. Es wurde bereits im Eingangs der Diskussion erwähnt und wiederholt ist der Begriff gefallen, das Recht auf Bildung. Das Recht auf Bildung ist in der Verfassung gewährleistet und auch in der Kinderrechtskonvention. Die Schweiz hat seit 1997 hat die UNO die Kinderrechtskonvention erlassen und die gilt auch für die Schweizer. Und das Recht auf Bildung gilt nicht nur für Kinder, die einen legalen Aufenthaltsstatus haben. Das Recht auf Bildung gilt auch für Kinder von sogenannten Sans-Papiers. Auch diese gehen hier in die Schule und das wird von den Schweizer Behörden toleriert. Nach den Empfehlungen der Erziehungsdirektorenkonferenz wird das so gehandhabt. Die Schweizer Behörden kommunizieren auch nicht miteinander, deswegen geht das je nach Kanton unterschiedlich gut. Und das führt wiederum zu prekären Fällen. Wir kennen alle die aktuellen Beispiele. Hier in Zürich geht es um die Familie Kispe, die ausgeschafft werden soll. Eine Familie, die seit 4 Jahren in Zürich lebt, und nein, das ist mehr noch als 4. Ist jemand im Raum, der sich seit 15 Jahren in Zürich lebt? Die Kinder sind hier in die Schule gegangen und trotzdem droht jetzt die Ausweisung. Das Gesuch um einen Härtefall ist noch hängig. In Basel haben wir bereits 2 solcher Fälle in der Öffentlichkeit diskutiert und erlebt, die unterschiedlich ausgegangen sind. Noch vor einem halben Jahr wurde der Familie Estrada ein Härtefall attestiert. Die beiden ecuadorianischen Mädchen Jasmin und Katrin wurden am 20. November ausgeschafft. Regula Bach, sind Sie der Meinung, dass die Ausschaffung von jetzt generell dieser Konflikt, wir haben es zu tun mit Kindern, die in der Schweiz in die Schule gegangen sind, die integriert sind, ist hier eine Ausschaffung möglich? Also ich erwarte von Ihnen jetzt nicht eine juristische Antwort. Handelt es sich um einen Härtefall oder ist es noch menschlich?
Also grundsätzlich finde ich es absolut problematisch, wenn Menschen länger als 5 oder 6 Jahre in einem Land leben, also immer noch in einer provisorischen Aufenthaltsbewilligung überhaupt zu belassen. Das finde ich grundsätzlich falsch. Von daher scheint es mir klar, eine Ausschaffung nach 10, nach 15 Jahren ist für mich eine absolut unmenschliche Haltung. Zu den einzelnen Fällen kann und will ich jetzt nicht Stellung beziehen, aber Tatsache ist, dass diese Ungewissheit, in der so viele Asylsuchende belassen werden und auch vorläufig Aufgenommene, das macht die Menschen krank, das macht die Leute kaputt. Das wissen wir aus verschiedenen Untersuchungen, das wissen wir auch in der Asylorganisation aus eigener Erfahrung. Menschen, die keine Perspektive haben, denen geht es sehr schlecht. Die haben Mühe, sich zu integrieren. Und das Perfide an dieser Politik ist, dass wenn sie sich nicht integrieren können, aufgrund ihres Aufenthaltsstatus, der ihnen nicht einmal den Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglicht. Am Schluss wird ihnen vorgeworfen, wenn sie denn fürsorgeabhängig bleiben, aufgrund der Verweigerung der Arbeitsbewilligung. Das ist der Grund, wenn sie fürsorgeabhängig sind, dass man sie tatsächlich wegweist und keine humanitäre Aufnahme bewilligt. Und ich denke, hier ist dringend eine Änderung angesagt. Es kann nicht sein, dass wir Menschen über Jahre hier behalten und sie ausschaffen. Und es ist natürlich besonders dramatisch, wenn Kinder, die das Herkunftsland kaum kennen, die nicht vertraut sind mit den dortigen Gewohnheiten, nach vielen Jahren wieder zurückkehren müssen. Das ist den Kindern nicht zuzumuten, meiner Meinung nach.
Du hast den einen Konflikt bereits angesprochen. Es geht hier heute um Integration und Menschenrechte. Da bei diesen Fällen geht es um Menschen, die eigentlich gar nicht integriert werden dürften, die aber integriert werden und dadurch entsteht ein Menschenrechtskonflikt.
Also das Problematische ist daran, auf dieser Schiene weiter zu diskutieren, heißt ja dann, wir gewähren den Kindern keinen Zugang zur Bildung, wir integrieren sie nicht. Das heißt, wir haben die Erlaubnis, die Leute auszuschaffen. Meiner Meinung nach sagt die Kinderrechtskonvention, alle Kinder haben Anspruch auf Zugang zur Bildung, unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus. Das finde ich das Wichtigste, dass nicht zuerst die Frage gestellt wird, dürfen die Leute hier sein? Wollen wir, dass sie sich integrieren? Sondern hier zeigt sich einmal mehr, Menschenrechte sind unteilbar. Es gibt keinen Grund, es gibt keinen sachlichen Grund. Die Schweiz ist in keiner Art und Weise bedroht, wenn die Kinder von Asylsuchenden hier zur Schule gehen können. Wir sind in der Lage, auch die Bildung zu garantieren für alle Kinder hier in der Schweiz. Und ich denke, hier müssten wir vor allem darauf achten oder berücksichtigen, dass auch eine sogenannte temporäre Integration sehr, sehr wichtig ist. Also selbst wenn die Leute nur 2, 3, 4, 5 Jahre hier sind, ist es immer noch wichtig, dass sie teilhaben können in unserer Gesellschaft, weil jeder Ausschluss fördert eigentlich, gefährdet die Gesundheit. Und was die Leute brauchen, das ist eine Stärkung ihres Selbstvertrauens, sie brauchen Unterstützung, dann finden sie auch den Mut und können neue Perspektiven finden, auch wenn sie in ihrer Herkunft, in ihr Heimatland oder in ein anderes Land zurückkehren müssen.
Chantal, wie siehst du das? Welche Menschenrechte neben der UN-Kinderrechtskonvention sind bei solchen Fällen tangiert?
Also ich denke, es ist ganz grundsätzlich das Recht auf Würde der Person, auf Sicherheit der Person, auf Chancengleichheit, die Solidarität, die hier angesprochen wird. Und die Frage nach Bildung oder nicht, die stellt sich insofern nicht. Das ist ein Menschenrecht und das ist ein verfassungsrechtlich garantiertes Recht. Und das Paradoxe ist ja, dass die Kinder von Sans-Papiers, die gehen zur Schule, aber die Eltern, die existieren nicht, die gibt es nicht. Also das geht wie nicht auf. Und in diesem Sinne, also regulär, das ist angesprochen, es gibt in der Romandie eine Bewegung, Après 4 ans, on prend des racines, also nach 4 Jahren schlägt man Wurzeln. Und ich denke, das ist wirklich auch, geht natürlich auch auf Deutsch, also nach einer gewissen Zeit, nach vielen Jahren, da ist man Teil dieser Gesellschaft und die Kinder, die in der Schule sind, sowieso. Ja, und ich denke, dass wirklich einfach die Menschenwürde, also im ganz grundsätzlichen Sinn, tangiert.
Guillermo, was ist deine Haltung zu diesen Widersprüchen?
Ja, ich denke, es gibt zwei sehr unterschiedliche Probleme. Eine ist die Präsenz in der Schweiz von Sans-Papier. Es ist ein europäisches Phänomen. Alle europäischen Länder sind mit diesem Phänomen der Präsenz von Leuten, die keine Bewilligung haben und so weiter, konfrontiert. Und viele europäische Länder, ich denke jetzt an Regierung Zapatero in Spanien zum Beispiel, machen manchmal eine pauschale Regularisierung. Das ist unbedingt auch in der Schweiz notwendig, vor allem wenn man jetzt eine neue Ausländergesetz, wenn die neue Ausländergesetz im Parlament genehmigt wird, ist normalerweise in allen europäischen Ländern üblich, dass wenn man ein neues Ausländergesetz einführt, macht man auch eine Regularisierung der Leute, die bis jetzt ohne Bewilligung im Land wohnten. Und zweites Problem ist zum Beispiel der Fall der zwei ecuadorianischen Schwestern in Basel. Die kleinste, wenn ich richtig gelesen habe, die kleinste ist in Isolationshaft,
Einzelhaft
geblieben. Und das ist unglaublich. Sie ist eine sehr kleine Mädchen.
13 Jahre alt.
Ja, in viele andere Länder hätte in solchen Fall den Kopf der zuständigen Polizeibehörden gekostet. Das ist in Basel nicht passiert und ich finde auch
unser Regierungsrat beschäftigt sich mit der Zürcher Polizei, die wiederum menschenrechtsunwürdig mit FCB-Fans umgeht.
Und zweitens, man hat die zwei verhört, man hat sie sind in Haft geblieben und so weiter. Man hat viel Geld für zwei kleine Mädchen verschwendet. Und man hat viel Geld verschwendet, nur um eine Sans-Papier-Frau zu finden. Das bedeutet, es gibt eine Hysterie.
Ja, was denkst du, was steckt dahinter?
Ich weiß es nicht, wieso, aber auch...
Also es war bestimmt nicht gegen diese beiden Mädchen gerichtet, diese...
Natürlich, das Ganze war, um die Mutter zu finden. Aber ist eine Frau, die arbeitet, die niemand stört, die kein Delikt gemacht hat, so wichtig, dass die Polizei in einer Stadt wie Basel mit so vielen Problemen so viel Zeit, Energien und Geld investieren muss, um sie zu finden? Ich finde, das ist ein sehr großes Problem, politisches Problem.
Also mir kommt es ein bisschen so vor, als würde man hier ein Exempel statuieren. wollen. Also man geht auf die Schwächsten, auf die, die keine Lobby haben, und schlägt dort zu. Das ist relativ einfach. Also gegen Mädchen, die haben nicht die Möglichkeit, sich in diesem Sinne zu wehren, wie das vielleicht andere Gruppen haben. Und da habe ich wirklich das Gefühl, man pocht auf dieser Frage der Legalität oder nicht, und alles Menschliche ist auf nur legalistischen Argumenten basierenden Diskussion ist ausgegrenzt, und das scheint mir das Problem zu sein. Und andere Dinge, die schaut man nicht an, also zum Beispiel die ganze Schwarzarbeit, wo auch sehr viele Menschen in Abhängigkeit bringt und in so ein Unglück stürzt, dort macht man nichts, weil man sagt, das kostet zu viel. Also ich habe das mehrfach erlebt im Großen Rat im Aargau. Jedes Mal, wenn man dort eine Interpellation gemacht hat, Bekämpfung der Schwarzarbeit, hat es gesagt, ja, das ist schon ein wichtiges Thema, aber wir haben kein Geld, um mehr Leute anzustellen, die das untersuchen. Also da habe ich einfach das Gefühl, man macht dort etwas, wo es einfach ist, wo es medienwirksam ist, und das andere, das lässt man dann weg.
Aber es ist ja nicht sehr in einem positiven Sinn medienwirksam, so auf sich aufmerksam zu machen. Also Regula, was ist deine Vermutung, was wollte die Basler Regierung damit demonstrieren oder die Basler Polizei?
Also ich bin jetzt zu wenig vertraut mit der Basler Politik. Ich kenne den Fall nicht einmal genau. Ich kann mir da kein Urteil anmaßen. Aber die Frage, die mich beschäftigt, ist viel eher, warum gibt es keinen Aufschrei in der Bevölkerung? Warum gibt es keine Reaktionen?
Es gab Demonstrationen, es gab die ganzen Mitschülerinnen der Mädchen, haben demonstriert und so weiter. Aber ich sage Ihnen eines, an dem Tag, als die Mädchen ausgeschafft wurden, waren die ganz allein. Ich habe das Polizeiauto gesehen.
Und das finde ich eigentlich das Empörende, dass wir uns so wenig um Menschenrechte kümmern und uns auch um solche Menschenrechtsverletzungen, die da offensichtlich vorliegen, sich niemand dafür engagiert und interessiert. Und diese Art von Gleichgültigkeit scheint mir ein Riesenproblem zu sein. Und vielleicht liegt es auch daran, dass wir uns gewohnt sind, dass Migrantinnen und Migranten in sehr vielen Bereichen eben nicht gleichberechtigt sind. Und dann ist es bei den Schwächsten, bei den Asylsuchenden oder bei Sans-Papiers, nimmt man es dann quasi wie noch hin, dass hier noch weitere Rechte verletzt werden. Und das grundsätzliche Problem ist, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, dass Menschen, die keine Rechte haben, die werden auch im Alltag, die werden auch immer und immer wieder bei verschiedenen Prozessen und wo auch immer von den Nachbarn am Arbeitsort, überall werden sie zusätzlich diskriminiert. Das war bei den Frauen genauso. Ich denke nicht, dass man die Themen genau vergleichen kann. Aber gewisse Erfahrungen haben wir gemacht, dass Frauen, die nicht über Rechte verfügten, immer wieder Diskriminierungen erfahren haben und diese Diskriminierungen nicht einmal thematisiert werden konnten. Es ist nicht umsonst, dass erst in letzter Zeit wirklich all diese Verletzungen gegenüber Frauen wirklich auch zum Thema gemacht werden können. Zuerst braucht es eine Rechtsstellung. Und Menschenrechte sind dazu da, die grundlegenden Rechte der Menschen zu schützen. Und dann können wir auch das, was im Alltag an Diskriminierung, an Rassismus sowieso noch passieren wird, weil Rassismus ist in unseren Köpfen. Auch in meinem Kopf gibt es Rassismus, auch in meinem Kopf gibt es Diskriminierung. Aber wenn wir uns nicht ganz, ganz engagiert damit auseinandersetzen, dann erfahren so viele Menschen Leid. Und dafür müssen wir uns engagieren, dass die Menschenrechte im Alltag bei uns Bedeutung erlangen.